Radio Prag, Nachrichten.
Präsident Klaus nimmt den Rücktritt von Umweltminister Dusik an. Gesetzesnovelle erleichtert tschechischen Schulen den Weg zu europäischem Geld. Verfassungsgericht lehnt finanzielle Ansprüche wegen verstaatlichten Eigentums ab. Staatspräsident Václav Klaus hat heute den Rücktritt von Umweltminister Jan Dusik angenommen. Der Minister verlässt das Kabinett, nachdem er keine Einigung mit Premier Jan Fischer über die Modernisierung des Kohlekraftwerks Brunelschow II erreicht hat. Dieser wird vom Energiekonzern ČEZ geplant. Die Grünen, die Jan Dusik in die Regierung Fischer nominiert haben, fühlten sich nach wie vor für die Arbeit des Umweltministeriums verantwortlich. Dies sagte am Freitag der Parteivorsitzende der Grünen, Andrzej Liszka. Er will in der kommenden Woche mit Premier Jan Fischer zusammenkommen, um die seiner Ansicht nach notwendige Respektierung der Kompetenzen des neuen Umweltministers einzufordern. Dieser sollte laut Liszka das Recht haben, über konkrete Projekte, darunter auch über das Projekt Brunelschow II, unabhängig und sachlich zu entscheiden. Tschechische Schulen können künftig Gelder aus den EU-Strukturfonds beziehen, ohne sie für bestimmte Zwecke anwenden zu müssen. Das entschied heute einstimmig das Abgeordnetenhaus in einem Schnellverfahren über eine Gesetzesnovelle zu den Haushaltsregeln. Im Einklang mit der Novelle wird der Subventionsanbieter bei den einzelnen Projekten Pauschalausgaben festlegen, ohne dass diese nachgewiesen werden müssen. Aus dem europäischen Programm durch Bildung zur Konkurrenzfähigkeit könnte jede Schule in Tschechien rund 1 Million Kronen, knapp 250.000 Euro bekommen. Bis jetzt gilt, dass zunächst ein konkreter Projektvorschlag zur Billigung einer zuständigen Behörde vorgelegt werden muss. Das Verfassungsgericht hat heute eine Beschwerde von 22 Nachkommen und Angehörigen der Familie Fragner abgelehnt, die einen finanziellen Ausgleich für ihr 1946 verstaatlichen Pharmabetrieb verlangt hatten. Auf den Fundamenten der damaligen Fabrik wurde das heute nicht mehr existierende staatliche Pharmaunternehmen Lečiva gebaut. Dieses wurde nach der Wende 1990 unter dem Namen Zentiva privatisiert. Die Firma, die gegenwärtig als einer der größten Produzenten von Arzneimitteln in Mitteleuropa gilt, wurde im vergangenen Jahr von der französischen Pharmagruppe Sanofi Aventis übernommen. Die Wählergunst in Tschechien wendet sich anscheinend von den großen zugunsten einiger kleinerer Parteien ab. Diesen Trend deutet die jüngste Meinungsumfrage der Agentur Faktum in Venio an. An der Spitze liegen die Sozialdemokraten, ČSSD, mit 27,4% und zwar mit einem über 4-prozentigen Vorsprung vor den Bürgerdemokraten. Oder es im Vergleich zu den Wahlergebnissen vor 4 Jahren verzeichnen beide Parteien weniger Sympathisanten. Abschließend das Wetter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei angenehmen 10 bis 14 Grad Celsius. Dieses frühlinghafte Wetter soll die ganze Woche anhalten. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Jitka Martková.
Und wir legen nach den Nachrichten sofort los mit unserer aktuellen Berichterstattung im Tagesecho. Seien Sie herzlich gegrüßt aus den Studios des tschechischen Rundfunks. Sie hören die Auslandssendungen. Sie hören Radio Prag. Schneller Rücktritt. Umweltminister Dusik ist nicht mehr im Amt. Und zwar wegen eines regierungsinternen Streits um das nordböhmische Kohlekraftwerk Brunelschow. Langsame Aufarbeitung. Die tschechische Ärztekammer entschuldigt sich für das Unrecht, das sie in den 30er Jahren an jüdischen Kollegen verübt hat. Und schnelle Reaktion. Die umstrittene Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach, wird den Europäischen Karlspreis der Sudetendeutschen erhalten. Wir haben dazu den tschechischen Publizisten und Bürgerrechtler Petr Uhl befragt, der selbst den Karlspreis 2008 entgegennahm. Das sind die Themen im Tagesecho. Danach wie immer am Freitag unser Tschechischkurs. Es geht diesmal um Schuhe. Und der Medienspiegel ist auch wieder dabei, heute mit Patrick Schwendt, und auch da wird über Erika Steinbach gesprochen, aber nicht nur. Der erneute Anschlag auf eine Roma-Familie war auch ein Thema im Blätterwald. Bleiben Sie also dran, am Mikrofon begleitet Sie durch die nächste knappe, aber volle halbe Stunde Christian Rühmkopf. Das Kohlekraftwerk Pronežov ist das größte Heizkraftwerk in Tschechien. Es steht am Rande des Erzgebirges. In Pronežov wird seit den 60er Jahren Braunkohle verfeuert mit der entsprechenden Luftverschmutzung. Die Emissionen dieses Kraftwerks haben auch zum Waldsterben im Erzgebirge beigetragen. Nun will der halbstaatliche tschechische Energieriese ČEZ den zweiten der beiden Kraftwerksblöcke modernisieren. Das Umweltministerium sollte das Vorhaben beurteilen. Doch nun hat Umweltminister Dusík deswegen seinen Rücktritt aus der Regierung eingereicht. Till Janser mit den Einzelheiten.
Am Donnerstagnachmittag hatte Umweltminister Jan Dusík für 16:30 eine Pressekonferenz angekündigt. Das Thema: die Modernisierungspläne für das Kohlekraftwerk Pronežov II. Denn Dusík glaubt, dass der Energiekonzern ČEZ sein Kraftwerk nicht mit der besten und saubersten Technik ausstatten will. Das hat nun eine Expertise bestätigt. Die Expertise besagt, dass der Kraftwerksbetreiber mit anderer Technik in größerem Umfang CO2-Emissionen verhindern könnte. Dusík will deswegen noch nicht abschließend beurteilen, wie umweltverträglich das Modernisierungsprojekt ist. Darüber sprach der Umweltminister vor der Pressekonferenz mit Premier Fischer. Das Ergebnis der Unterredung: Dusík tritt zurück. Das war die Bombe, die auf der Pressekonferenz dann platzte und die der Minister so zusammenfasste.
Bei der Beurteilung der Expertise zu Pronežov und der Suche nach den Lösungsmöglichkeiten bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich weitere Informationen brauche. Weitere Informationen zum Modernisierungsprojekt und zu der Variante, bei der das Kraftwerk mit der besten auf dem Markt vorhandenen Technik ausgestattet wird. Falls ČEZ sich nicht imstande sieht, diese Technik zu installieren, soll die Firma vorschlagen, wo im Gegenzug an anderer Stelle der CO2-Ausstoß verringert werden kann. Deshalb habe ich Premier Fischer um mehr Zeit gebeten. Premier Fischer forderte aber, dass ich sofort über die Umweltverträglichkeit entscheide. Dies kann ich zu diesem Zeitpunkt aber nicht mit reinem Gewissen, deswegen trete ich zurück.
Der Rücktritt kommt nur 2 Monate vor den Wahlen zum Abgeordnetenhaus. Umweltminister Jan Dusík wurde von den Grünen in das Kabinett der parteilosen Minister nominiert. Die Grünen haben auch das Vorschlagsrecht für einen eventuellen Nachfolger. Grünen-Chef Liška soll sich dazu im Laufe des Freitags mit Premier Fischer treffen. Liška wirft Fischer allerdings vor, nach der Pfeife des Energiekonzerns ČEZ zu tanzen. Das ließe kaum Spielraum für eine Lösung, sagte Liška vor Journalisten.
Falls die Grünen erneut ihren Vertreter in diese Regierung nominieren sollten, dann ist das sicher niemand, der bereit ist, sich dem zu fügen, was die Firma ČEZ von den staatlichen Behörden und der Regierung verlangt.
Premier Fischer hatte sich bis zum frühen Freitagnachmittag nur über eine Mitteilung des Regierungssprechers zu der Sache geäußert. Darin heißt es unter anderem, dass allein der Umweltminister die Kompetenz besitze, über die Modernisierung von Pronežov zu entscheiden. Fischer habe nur seine Meinung zum Ausdruck gebracht, dass es nicht angebracht sei, diese Entscheidung wiederholt aufzuschieben.
Regierungsstreit und Rücktritt wegen des Kohlekraftwerks Pronežov, Till Janser berichtete. Themenwechsel. Im Herbst 1938 zog sich die Schlinge Hitlerdeutschlands um die bis dahin noch demokratische Tschechoslowakei zusammen. Mit dem Münchner Abkommen wurde die Tschechoslowakei zur Abtretung der Sudetengebiete an Deutschland gezwungen. In der Folge radikalisierte sich während der sogenannten Zweiten Republik die tschechoslowakische Gesellschaft, also noch vor dem Einmarsch Hitlers in Böhmen und Mähren Mitte März 1939. Auch der Antisemitismus wurde stärker, der zuvor hierzulande eigentlich kaum spürbar gewesen war. Die damaligen Berufskammern begannen, die jüdischen Kollegen zu diskriminieren. Nun, 72 Jahre später, hat sich die tschechische Ärztekammer für die Schikanierung jüdischer Ärzte offiziell entschuldigt. Martina Schneiberger war fast zusammen.
Ein jüdischer Arzt ist lebensgefährlich, so lautete eine der Losungen, die in der Tschechoslowakei schon einige Monate vor der Nazi-Okkupation zu lesen waren. Die Diskriminierung jüdischer Ärzte begann unmittelbar nach dem Münchner Abkommen. Am 14. Oktober 1938 unterzeichnete die Führung der Ärztekammer sowie der Berufskammern der Anwälte, der Notare und der Ingenieure ein Memorandum. Darin schlugen sie dem Regierungskabinett vor, die Zahl der Juden in den Berufskammern einzuschränken. Letztlich zielte das Memorandum aber darauf, die Juden aus den Kammern auszuschließen. Der Kardiologe Aleš Hermann hat nun einen Text für eine offizielle Entschuldigung der Ärztekammer vorgeschlagen.
Für
diese schändliche Tat müssen wir uns nach der langen Zeit entschuldigen, um die Ehre der Ärztekammer wiederherzustellen. Dieses Schandmal darf die Kammer nicht mehr tragen.
In der Entschuldigung heißt es unter anderem, das Memorandum von Oktober 1938 sei ein antisemitisches und diskriminierendes Dokument und weiter:
Wir fühlen die Pflicht, uns zu entschuldigen. Dies tun wir, ohne die Beweggründe unserer Vorgänge im Abstand von 72 Jahren zu bewerten. Sehr geehrte Mitglieder der Ärztekammer, Kollegen, Ärzte jüdischer Abstammung, nehmen Sie unsere Entschuldigung für die Tat unserer Vorgänger an.
So die Erklärung der Ärztekammer vom Donnerstag. Der Pressesprecher der Ärztekammer, Michal Sojka, bemerkte dazu:
Es ist nicht ganz klar, was für Folgen das Memorandum damals hatte, ob es nur eine Proklamation war oder ob es zu konkreten Schritten führte. Dies möchte die Ärztekammer noch herausfinden.
Der Vorsitzende der Prager jüdischen Gemeinde, František Báňaj, begrüßte die Entschuldigung der Ärztekammer.
Wir halten es für positiv, dass an diese Zeit auf diese Weise erinnert wird. Es wird klar, dass damals etwas Grausames passiert ist.
Die Anwaltskammer hat sich für das unrühmliche Memorandum von 1938 bereits im vergangenen Jahr entschuldigt. Die Ingenieurkammer ist gerade dabei, eine Entschuldigung auszuarbeiten.
Sie hörten Informationen von Martina Schneibergova. Petr Uhl, Jahrgang 1941, ist Publizist und Bürgerrechtler, er ist Demokrat und Europäer. Es gab Zeiten, da konnte man ihn mit Fug und Recht als Ultralinken bezeichnen. Die Kommunisten haben Petr Uhl trotzdem oder gerade deshalb insgesamt 9 Jahre ins Gefängnis gesteckt. Er war Mitverfasser der Charta 77, ebenso mit Václav Havel hat er ein Jahr später das Komitee zur Verteidigung zu Unrecht Verfolgter gegründet. Und bis heute ist Uhl seinen linken Überzeugungen treu geblieben. Und für manchen Deutschen, erst recht aber für viele Tschechen, ist es daher umso schwieriger zu verstehen, dass sich Petr Uhl intensiv für die Verständigung mit den Sudetendeutschen einsetzt. 2008 hat er dafür den Europäischen Karlspreis der Sudetendeutschen bekommen. Am Donnerstag wurde bekannt, wer den Karlspreis 2010 bekommen wird. Darüber sprach ich wenige Stunden nach der Bekanntgabe mit Petr Uhl.
Petr Uhl, ich weiß nicht, ob Sie es schon wissen.
Quatsch. Steinbach.
Wissen Sie schon? Haben Sie schon mitbekommen? Erika Steinbach soll den Europäischen Karlspreis der Sudetendeutschen 2010 bekommen. Erika Steinbach, die Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, ist eine sehr umstrittene, in Teilen der Bevölkerung und in der Politik sehr umstrittene Persönlichkeit.
Wo, in welchem Land?
In Deutschland, in Polen sowieso.
In Polen mehr.
In Polen noch mehr. In Tschechien nimmt man sie nicht so stark wahr.
Ja, es war ein Interview jetzt in Ihren Rundfunk vor einer Woche. Es war wunderbar.
Richtig.
Sie konnte alles sagen. Also ich bin nicht mit allen Punkten einverstanden mit ihr. Ich habe natürlich auch etwas ein wenig andere Meinungen über die, wer hat und wie hat in der Krieg gelitten. Das ist aber eine Polemikfrage und das ist nicht Basis, weil alles, was sie sagt in diesem Interview, es war das erste Mal, was ich die Möglichkeit hatte, durch tschechischer Rundfunk ihre Meinungen zu hören und zu nachdenken darüber. Das ist wirklich schrecklich. Und
was ist schrecklich?
Es war keine Stimme, keine Möglichkeit, das präsentieren. Naja, ich bin sehr gerne, dass Erika Steinbach den Preis bekommt jetzt. Weil sie gehört in diese demokratische Milieu, die Folge des Krieges überwinden will. Ja. Dass wir in Augsburg sein und ich werde dort gehen und Erika Steinbach gratulieren.
Musik.
Der Europäische Karlspreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft wird am 22. Mai in Augsburg verliehen. Das ausführliche Interview mit Petr Uhl über den Karlspreis, die Vertreibung und die Aufarbeitung dieses Kapitels können Sie am Sonntag in unserer Reihe heute am Mikrofon hören. So, und das war's für heute im Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Und nun unser Tschechischkurs von Markéta Kachlíková. Rein in die Hosen und Ton ab.
Hallo und willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Schon in den vergangenen Ausgaben haben wir uns angezogen.
Oblékat se.
Heute ist die Fußbekleidung an der Reihe. Wenn man sich im Tschechischen die Schuhe anzieht, dann beschuht man sich.
Obouvat se.
Die Männer tragen meistens Halbschuhe.
Polobotky.
Die tragen auch Frauen, aber zum Rock oder Kleid passen besser Pumps. Im Tschechischen wortwörtlich Schiffchen.
Lodičky.
Diese gibt es mit Absatz.
Na podpatku.
Oder ohne Absatz.
Bez podpatku.
Bequemer als Pumps sind Mokassins.
Mokassine.
Im Sommer greift man nach Sandalen.
Sandale.
Im Winter dagegen nach Stiefeln, die im Tschechischen als Kosakenschuhe bezeichnet werden.
Kosačky.
Für Sportschuhe eingebürgert hat sich hierzulande der Begriff
Botasky,
der zurückgeht auf die Schuhmarke
Botas,
aber eine allgemeine Bedeutung bekommen hat. Sind die Sportschuhe aus Leinen, dann nennt man diese Leinenschuhe
Plátěnky,
aber noch häufiger Tennisschuhe.
Tenisky.
Obwohl man darin nicht nur Tennis spielt. Fußball spielt man in der tschechischen Sprache aber nicht in Fußballschuhen, sondern in sogenannten Stoßschuhen.
Kopačky.
Wenn man allerdings von jemandem Stoßschuhe bekommt,
dostat kopačky,
dann bedeutet das, man hat einen Korb gekriegt. Leichte Turnschuhe heißen
cvičky.
Sie werden aber auch bezeichnet als
spartakiátky.
Da sie zur kommunistischen Zeit getragen wurden bei dem Massenturnfest namens
Spartakiada.
Weicher als Turnschuhe sind Ballettschuhe. Die sind hierzulande bekannt als Biscuits.
Biskotte.
Und sie sind ein Traum vieler Mädchen. Zu Hause wechselt man meistens die Schuhe.
Přezouce.
Und steigt in die Pantoffeln.
Pantofle.
Die Schlappschuhe.
Bačkory.
Oder
přezůvky.
Bei der Redewendung Schlappschuhe anziehen.
Natáhnout bačkory.
Ist aber Vorsicht geboten. Das bedeutet nämlich abkratzen. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Sie hörten die neueste Ausgabe unseres Sprachkurses. Tschechisch gesagt, am Mikrofon waren Jitka Mladková und Patrik Schwendt. Und der ist direkt bei mir im Studio geblieben, denn er hat in dieser Woche die Kommentare der tschechischen Tageszeitungen unter die Lupe genommen. Und um die geht es jetzt im Medienspiegel. Patrik, was sind die Themen?
Ganz aktuell, aber trotzdem schon kommentiert, wurde der Rücktritt von Umweltminister Dusík. Ein Thema war natürlich auch der Brandanschlag auf Roma in Ostrava und reagiert wurde auch auf ein Interview mit der deutschen Vertriebenenvorsitzenden Erika Steinbach.
Mehr dazu jetzt gleich im Medienspiegel mit Patrik Schwendt.
Der Medienspiegel. Informationen aus der tschechischen Medienwelt.
Beginnen wir mit dem aktuellsten Thema. Umweltminister Jan Dusík, der für die Grünen in der Übergangsregierung saß, ist zurückgetreten. Grund dafür ist ein Streit um die Modernisierung des Kohlekraftwerks Brunerjov, die der Kraftwerksbetreiber ČEZ plant.
Genau, Dusík hält die ČEZ-Pläne nicht für optimal. Auf Grundlage einer Expertise wollte Dusík von ČEZ einen neuen Modernisierungsvorschlag fordern. Premier Fischer habe ihn jedoch zu einer sofortigen Stellungnahme in der Sache gedrängt, sagte Dusík, und deswegen trat er als Umweltminister zurück, so die Kurzfassung.
Umweltschutzorganisationen haben Dusík für seine konsequente Haltung gelobt. Wie haben die Kommentatoren auf Dusíks Rücktritt reagiert?
Sehr schnell und daher noch recht knapp. Da wäre zum einen Martin Komarek von der Mladá fronta Dnes. Auch er findet, Dusík habe konsequent gehandelt. Ich zitiere Komarek. Der Kampf darum, dass Prunerov und andere Kraftwerke so sparsam wie möglich sind, gehört zu seiner Arbeit. Und das kostet eben, was es kostet. Und wenn der Premier damit nicht einverstanden ist, muss der Minister sich beugen oder abtreten. Dusik ist abgetreten. Gleichzeitig hat er sich pragmatisch und schlau verhalten. Dadurch, dass er kurz vor den Wahlen zurücktritt, verliert weder er noch seine Partei. Im Gegenteil, mit der klaren Positionierung gewinnen sie. Die Grünen knien nicht nieder vor dem Diktat des Premiers und schon gar nicht vor dem Diktat der allmächtigen Cez.
Hast du noch einen Kommentar zu diesem Thema?
Ja. Jiří Leština hat ihn geschrieben in der wirtschaftlich ausgerichteten Hospodářské noviny. Leština hat kein Verständnis für Dusíks Rücktritt und er glaubt auch nicht, dass die Grünen davon profitieren werden. Vielmehr sieht Leština durch den Schritt des Umweltministers den Energieriesen Cez gestärkt. Zitat. Die Macht von Martin Roman, das ist der Chef von Cez, dessen Macht wächst, wenn klar wird, dass im Streit mit ihm auch Minister von schwächerem Format fallen können. Und die finden wir nicht nur in Beamtenregierungen.
Ein Dauerthema, der politische Einfluss von Cez, das lassen wir jetzt mal beiseite, da kommt sicherlich noch einiges hinterher. Du hast bereits eingangs ein weiteres großes Thema erwähnt, den Brandanschlag in Ostrava in der Nacht. Auf Sonntag warf jemand einen Molotow-Cocktail in das Wohnhaus einer achtköpfigen Roma-Familie. Zum Glück gab es keine Verletzten, da ein 14-jähriges Mädchen den Brandsatz löschen konnte.
Ja, trotzdem war die Bestürzung natürlich groß. Der Anschlag von Vítkov, bei dem vor fast einem Jahr ein 2-jähriges Roma-Mädchen lebensgefährliche Verbrennungen erlitt, der ist noch nicht vergessen.
Ja, damals waren das Rechtsextreme, die Täter. Jetzt tappt die Polizei aber noch im Dunkeln. Es gibt bisher keine Hinweise auf Täter oder Motive.
Es ist natürlich klar, dass in solchen Fällen vor allem über ein rassistisches Motiv spekuliert wird. Die Polizei ist dabei aber zurückhaltend. Der Polizeichef von Ostrava hat gesagt, es gebe bislang keinen Grund anzunehmen, dass der Anschlag von Extremisten begangen wurde. Zbigniew Petráček wirft dazu in der Lidové noviny folgende Frage auf. Ist denn nicht schon allein der Versuch, 8 Menschen zu verbrennen, an sich eine extremistische Tat? Ist der Täter etwa erst ein Extremist, wenn er sich zu dieser oder jener Ideologie bekennt? Petráček stößt sich daran, dass die Polizei ihre Ermittlungen nur wegen allgemeiner Bedrohung aufgenommen hat und nicht wegen Mordversuchs. Er schreibt, der Staat sollte solche Anschläge als versuchten Mord an konkreten Personen untersuchen, denn bedroht sind wir alle. Mittlerweile hat die Polizei den Anschlag übrigens doch als versuchten Mord eingestuft. In eine andere Kerbe haut Jan Dourek in der Mladá fronta Dnes. Der Anschlag komme für die Kritiker der tschechischen Rassensituation zum richtigen Zeitpunkt, schreibt Jan Dourek. Kürzlich erst hatte nämlich das amerikanische Außenministerium die Menschenrechtssituation in Tschechien kritisiert. Und von Amerikanern will Jan Dourek sich schon mal gar nichts sagen lassen. Ich zitiere. Laut den Amerikanern werden bei uns Roma diskriminiert. Der Instinkt befiehlt uns zu rufen und ihr verfolgt die Schwarzen. Kleinere Nationen fühlen sich nämlich angegriffen, wenn sie jemand belehren will, der selbst keine weiße Weste hat.
Abgesehen davon, woher die Kritik kam, hält Jan Dourek sie denn für berechtigt?
Dazu zitiere ich ihn nochmal. Gibt es bei uns Rassismus? Natürlich gibt es ihn. Rassismus gibt es überall auf der Welt. Es geht aber darum, ob der Rassismus spontan ist oder in irgendeiner Weise vom Staat unterstützt oder toleriert wird. Und das sei natürlich in Tschechien nicht so. In dieser Hinsicht könnten die Tschechen deshalb ein reines Gewissen haben, findet Jan Dourek. Dann aber zählt er auf. Neonazis greifen Roma an. Die Roma leben in Armut. Sie würden diskriminiert, was Bildung angeht, und sie wohnen in Ghettos. Und dazu Jan Dourek. Aber ist das Rassismus? Wirklicher Rassismus wäre, wenn wir Roma mehr hassen würden, als es nötig ist. Bei der Mehrheitsbevölkerung geht es aber nicht um Hass, sondern eher um eine allgemeine Abneigung. Der Weg in die Zukunft hat 2 Gleise. Der Staat muss gegenüber den Roma patriarchalischer auftreten und auf Regeln beharren, geduldig, aber ständig. Und die Roma müssen schließlich auch für sich selbst sorgen, so wie die Schwarzen in den USA.
Keine tschechische Zurückhaltung bei Jan Dourek. Sie hören immer noch Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Sie hören immer noch den Medienspiegel, heute mit Patrick Schwendt. Patrick, schon in der vergangenen Woche hat Erika Steinbach, die Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen, dem tschechischen Rundfunk ein Interview gegeben. Sie hat darin unter anderem ihre Aussage aus dem Jahr 1998 verteidigt, laut der die Tschechen unter dem Protektorat fast nicht gelitten hätten. Das war doch sicherlich eine Steilvorlage für die Kommentatoren, oder nicht?
Das sollte man meinen. Aber nur Milan Voritschka in der Mlada Fronta Dnes hat reagiert. Und er hat sich gewundert, dass er der Einzige war. Zitat Voritschka. Zuerst hat mich überrascht, was Steinbach gesagt hat und noch mehr, dass es ohne Widerhall blieb, denn es ist eine Ungeheuerlichkeit. Ich habe noch nie gehört, dass Hitler als Vergeltung für was auch immer 10.000 Deutsche hinrichten lassen wollte, wie er das mit 10.000 Tschechen vorhatte, die für das Attentat auf Heydrich mit ihrem Leben bezahlen sollten. Oder dass Hitler ein ganzes deutsches Dorf abschlachten ließ.
Voditschka verweist damit auf das Massaker von Lidice im Juni 1942. Patrick, hast du vielleicht zum Abschluss noch ein leichteres Thema?
Ja, habe ich. Es geht da um Bier. Denn die tschechischen Kneipen beklagen Umsatzeinbußen. Die Tschechen trinken nämlich immer weniger Bier und wenn, dann immer mehr zu Hause. Zbigniew Petráček, den wir schon mal hatten, der vermisst eine Debatte über die tschechische Bierkultur und Bieridentität. In der Lidové noviny schreibt er, klar, für fortschrittlich denkende Menschen ist die tschechische Bierkultur ein Synonym für Verdorbenheit, ungesundes Leben und Dummheit. Als wenn sie vergessen hätten, dass beim gezapften Bier auch viel von dem entstanden ist, worauf wir zu Recht stolz sind, inklusive unabhängiger Kultur, Dissens und erneuerter Freiheit.
Also ich weiß nicht, ich kann das ja kaum glauben, dass die Tschechen weniger Bier trinken. Ob das stimmt, das werden wir noch herausfinden. Naja. Patrick Schwendt mit dem Medienspiegel, vielen Dank. Prost.
Bitte sehr.
Und nicht nur der Medienspiegel ist zu Ende, sondern auch die heutige Sendung. Das war's für heute von uns aus Prag. Besuchen Sie uns auch auf unserer Webseite, da finden Sie alle Berichte, noch einmal in Wort und Ton, sowie permanent aktualisierte Nachrichten. Sie finden uns unter www.radio.cz. Einfacher geht's nicht. Am Mikrofon verabschiedet sich aus dem Prager Funkhaus Christian Rühmkopf. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Machen Sie's gut. Auf Wiederhören. Na slyšenou.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
A nyní prosím věnujte pozornost následujícímu upozornění. Jak už jsme informovali, Rádio Praha v důsledku snížení rozpočtu částečně omezilo své vysílání na krátkých vlnách. Od 1. února proto platí nové vysílací časy a frekvence. Následující údaje jsou uváděny ve světovém čase.
Pro posluchače v Evropě budeme vysílat od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, od 12 hodin na frekvenci 9 880 kHz, od 13.30 na frekvencích 6 055 kHz, od 16.30, 18.30, 20.30 a 22 hodin na frekvenci 5 930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz od 10.30.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 2 hodin 30 minut a od 3 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 22 hodin na frekvenci 5930 kHz, dále od 0.30 na frekvenci 5930 kHz.
Součástí vysílání jsou také sobotní druhé premiéry. Jedná se o kulaté stoly věnované aktuálním tématům. Dále pořady o folkloru, české